D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Durch das Gesetz wird sich die Situation für die Prostituierten in Deutschland deutlich verbessern, weil wir erstmals klare Regeln für den Betrieb und die Erlaubnis von Prostitutionsstätten haben werden und weil wir auch wirksame Angebote für gesundheitliche Beratung für die Prostituierten haben werden.
Sagt Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Union und SPD haben sich nach langem Streit auf neue Regeln zur Prostitution geeinigt. Das Ganze wird jetzt Prostituierten-Schutzgesetz heißen. Kondompflicht, Lizenzen für Bordellbetreiber und Anmeldepflicht für Prostituierte sind geplant. Und das Thema Prostitution, das polarisiert nicht nur die Politik, auch in der öffentlichen Debatte. Zum Beispiel hier Alice Schwarzer im Schweizer Fernsehen und die Sexarbeiterin Christina Marleen.
Dann machen die das ein, zwei, drei Jahre und dann sind sie kaputt. Und es wird nie mehr so sein wie vorher. Ihre Sexualität ist natürlich auch zerstört. Verstehen Sie, wie wollen Sie denn, wenn Sie vorher das geliefert haben für Geld, es ist ja alles angefasst und belastet.
Das ist eine einfach total paternalistische Geste eben aus dieser fundamental feministischen Ecke. Mir sagen zu wollen, wann ich traumatisiert bin, das brauche ich nicht. Das ist ganz wichtig, das einfach sich vor Augen zu führen, dass viele Menschen das mal eine Zeit lang vielleicht machen und das ist nicht traumatisierend, ist aber auch vielleicht nicht ihr Traumberuf, einfach eine Form Geld zu verdienen.
So verschieden sind die Meinungen, sehr emotional wurde und wird über das neue Gesetz, die neuen Regeln debattiert. Wir schauen in dieser Sendung, was unterm Strich drinsteht im geplanten Gesetz, sprechen mit einer Sexworkerin und ihr erfahrt von den vielfältigen Notlagen der Frauen auf dem Straßenstrich. Ich bin Till Opitz, herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Was sagen Menschen, die mit Sex ihr Geld verdienen, sich prostituieren, zum geplanten Prostituierten-Schutzgesetz? Hilft es oder ist es kontraproduktiv? Christina Marleen, die gehört zu den Frauen, die diesen Job gern und freiwillig machen. Sie hat ein Studio für sinnliche Dominanz in Berlin. Sie ist ursprünglich Physiotherapeutin. Christina, wie sieht deine Arbeit in diesem Studio aus?
Ja, ich gebe einfach Sessions. Ich habe halt einfach eine Methode gefunden, wie ich Tantra-Massagen mit Elementen des BDSM oder auch des Bondage verbinde. Ja, meine Sessions gehen von sehr, sehr zart und hinwendungsvoll, auch im gegenseitigen Austausch von Zärtlichkeiten bis hin zu dominanten Sessions.
Wie nennst du das, was du da machst? Ist das Sexarbeiterin? Ist das Prostituierte, Domina, Körperarbeit? Was ist das?
Also ich bezeichne mich als Sexarbeiterin, weil das ja eben so ein breiter Begriff ist, der so vieles umfassen kann. Also sozusagen, ich befasse mich professionell mit Sexualität und auch wirklich also selber mich berühren lasse im Zweifel oder ja, einfach intime Handlungen ausführe. Und ich denke, das ist halt das Kennzeichen von Sexarbeit.
Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du gemerkt, dass das was für dich ist?
Körperarbeit ist tatsächlich mein Beruf und auch meine Berufung. Und es hat mich einfach interessiert, die sexuelle Energie da einzuladen. Und tatsächlich hatte ich auch schon früh einfach dieses Interesse, also das Interesse für alle Formen von Sexarbeit. Ich fand es einfach immer faszinierend und für mich anziehend.
Jetzt gibt es auch Kritiker, die sagen, du bist zum Beispiel die absolute Ausnahme. Ganz deutlich über 90% der Frauen, die bieten Sex gegen Geld aus Notlagen heraus an. Wie schätzt du das ein? Wie groß ist der Anteil derjenigen, die sozusagen aus Spaß an dem Beruf arbeiten und wie viel machen das wirklich nur mit Widerwillen oder unter furchtbaren Gegebenheiten?
Also ich lasse mich inzwischen nicht mehr auf so Zahlenspiele ein, weil es gibt keine verlässlichen Zahlen, das ist einfach Fakt. Mhm. Also ich habe noch keine verlässliche Quelle gehört. Zahlen werden aber dafür umso frecher erfunden. Insbesondere unsere Lieblingsfeministin des Landes ist da drin ganz groß. Also und auch die Zahl, allein wie die Zahl der Prostituierten eingeschätzt ist, schwankt zwischen 60.000 und 400.000. Und die Zahl der Menschenhandelsopfer war, glaube ich, irgendwie 1.000, irgendwas um die 1.000 im Jahre 2000.
Das sind Zahlen vom BKA, ne?
Aber und das muss man sich einfach mal im Verhältnis auch überlegen. Ne? Es gibt Menschen, die nicht freiwillig in dem Beruf arbeiten oder die eben auch, es gibt Armutsprostitution, das ist der Fall. Aber es gibt auch in vielen anderen Berufen Menschen, die den Beruf vielleicht nicht so gerne machen würden, aber ihre, weiß ich nicht, 6 Euro Stundenlohn dann noch lieber nehmen als gar nichts. Die Schere arm-reich ist ein Problem in Europa.
Du hast jetzt eben schon Alice Schwarzer angesprochen, ohne sie beim Namen zu nennen. Jetzt auch in der Diskussion um dieses neue Gesetz, die Debatte wird ja zum Teil extrem emotional geführt. Es gibt eben diese Appelle zum Beispiel für und gegen Prostitution. Für die einen ist das ja so eine Art Vergewaltigung, das schlimmste Traumata verursacht. Andere wie du haben Spaß an dem Job, lieben das. Wie erklärst du dir, dass das so emotional ist und dass die Wahrnehmungen so extrem unterschiedlich sind bei dieser Debatte?
Ich glaube, es ist viel zu tun halt mit einer Tabuisierung von insbesondere weiblicher Sexualität, also auch einem Ort, der weiblicher Sexualität zugewiesen wird. Und wenn der verlassen wird, ist das ein Problem für die gesellschaftliche Ordnung. Früher waren halt Frauen, die dieser Ordnung nicht entsprochen haben, waren dann Hexen. Dann waren sie irgendwie gefallene Mädchen. Also jetzt sollen sie auch gerettet werden. Deshalb haben wir auch das Schutzgesetz. Und wenn sie nicht gerettet werden wollen, dann sind sie eben geisteskrank. Ich spitze das jetzt zu. Ja, aber das ist so ein bisschen schon das, was dem zugrunde liegt, meines Erachtens. Ja.
Das heißt, das, was Politik oft sagt, dass es darum geht, jetzt Frauen, vor allen Dingen aus Bulgarien, aus Rumänien, zu schützen, ihnen mehr Rechte zu geben, das ist ja durchaus in der Debatte ein Thema durch dieses neue Gesetz, das glaubst du denen nicht?
Das ist echt eine Farce, ne? Also was in diesem, das macht mich wirklich wütend, dieses Gesetz ein Schutzgesetz zu nennen, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht von allen Organisationen, die sich jemals mit der Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen befasst haben und überhaupt auch ein Schlag ins Gesicht für Sexarbeiterinnen selbst. Da ist nicht eine einzige Regelung drin, die uns mehr Rechte gibt, die unsere Position irgendwie stützt oder verbessert. Es gibt nur mehr Auflagen.
Es gibt auch eine Anmeldepflicht für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Was bedeutet das für deine Arbeit, wenn du dich sozusagen registrieren lassen musst?
Ich bin sowieso out, ne? Ich kann mit dir hier am Radio reden. Die meisten meiner Freunde wissen das. Ich bin auch meine Familie weiß, was ich mache. Das ist ja nicht für alle möglich. Sexarbeit ist einfach einem großen Stigma unterlegen. Es ist eine Schande, also wenn ich jetzt nicht in einem urbanen Kontext bin, also auf einem kleinen Dorf, da gibt es dann Mobbing in den Dorfgemeinschaften. Also eine Meldepflicht kann für viele einfach faktisch das ausbedeuten.
Du sagst, das Gesetz so geht in eine völlig falsche Richtung. Das sorgt nicht für mehr Schutz. Was würdest du dir denn vom Gesetzgeber wünschen? Was würde denn aus deiner Sicht Sinn machen?
Naja, also einfach rechtlich wäre es gut, wenn Prostitution über die Gewerbeordnung geregelt würde. Ganz als geregelter Beruf sozusagen aufgenommen würde und auch als Freiberuf. Auf einer anderen Ebene wünsche ich mir einfach, dass Sexarbeiterinnen ernst genommen werden, dass Sexarbeiterinnen selber zu Wort kommen und auch ihre eigenen Bedürfnisse formulieren können. Und natürlich flächendeckende Angebote, also einfach Hilfsangebote, Beratung, Sprachkurse.
Und du glaubst auch, dass diese Maßnahmen wie Sprachkurse, Hilfsangebote, das würde sozusagen auch den Frauen, die jetzt immer in der Diskussion genannt werden, Frauen aus Bulgarien, Rumänien, die hier hinkommen, vielleicht auch mit schlechten Deutschkenntnissen, dass das denen mehr helfen würde?
Ja, natürlich. Also ich meine, und auch gesundheitliche Aufklärung. Es gibt jetzt Zwangsberatungen. Ja, ich weiß nicht genau, was sich daraus erhofft wird. Es ist ja häufig das Argument, dass sie dadurch dann noch mehr Kontakt hätten zu den Frauen und die würden ihnen ja sonst so entgleiten. Aber es ist ja nicht so, dass so ein Menschenhandelsopfer dann irgendwie sofort dasteht und sagt, oh, da wird was mit mir gemacht. Das sind ja Prozesse, bis ein Mensch sich öffnet und wirklich über Trauma sprechen kann. Das dauert einfach Zeit. Und dafür braucht es ganz andere Angebote, also wirklich freiwillige Angebote, die auch beständig sind. Also im Moment ist das Gesetz ist dazu darauf ausgelegt, umfassend zu überwachen und zu kontrollieren.
Sagt Christina Marleen, selbstbewusste Sexarbeiterin aus Berlin. Aus welchen Gründen schaffen Frauen auf dem Straßenstrich an? Unter welchen Bedingungen arbeiten sie dort? Welche Rolle spielt zum Beispiel Zuhälterei? Eine, die das weiß, ist Sabine Reichert. Die Sozialarbeiterin hat für den Sozialdienst katholischer Frauen vor 15 Jahren ein Straßenstrichprojekt in Köln mit aufgebaut. Diesen offiziellen Straßenstrich im Norden der Stadt mit sogenannten Verrichtungsboxen, den gibt es bis heute. Und ich konnte Sabine Reichert schon im Jahr 2014 fragen, wie dieser Straßenstrich genau aussieht.
Das ist ungefähr so groß wie ein Fußballplatz, ist eingezäunt, ist mit einem Sichtschutz versehen, damit die Frauen und Männer, die dann diesen Platz besuchen, auch möglichst geschützt sind. Es gibt dort eben die sogenannten im Amtsdeutsch Verrichtungsboxen. Das sind 8 Garagen, umgebaut in einer Scheune, wo die Frauen mit den Kunden dann mit dem Auto reinfahren können, um dort auch möglichst sicher arbeiten zu können. Es gibt auf diesem Gelände auch eben dann noch einen Beratungscontainer, den wir uns mit dem Gesundheitsamt teilen und dort den Frauen Hilfen anbieten.
Und welche Frauen genau arbeiten dort dann? Welche Gruppen sind das?
Die Stadt Köln hat dieses Gelände 2001 eingerichtet, in erster Linie für heroinabhängige Frauen, die dort damals in der Innenstadt hauptsächlich tätig waren. Wir haben Frauen ab 18 bis, wir hatten auch schon über 60-Jährige, die dort gearbeitet haben. Das sind in der Regel Frauen, die eine Menge Probleme haben mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Wir haben Frauen, die die Schule abgebrochen haben. Wir haben Frauen, die haben ihr Abitur gemacht. Wir haben aber ganz viele eben, die arbeitslos, arbeitssuchend sind, die für sich keine andere Möglichkeit sehen, sich ihr Leben gerade zu finanzieren, als diesen Weg zu gehen.
Das heißt konkret jetzt auf dem Gelände sind das primär schon Leute, die sagten, sie in einer gewissen Abhängigkeit sind von unterschiedlichen Drogen und dass es schon ja eine gewisse Notlage sie dazu gebracht hat, jetzt auch diesen Job zu ergreifen, würden Sie das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Wenn man sich das anschaut, es gibt zum Beispiel immer wieder diese These, dass sozusagen Frauen, die anschaffen, auch oft Opfer von Missbrauch waren, anderer Gewalterfahrung. Ist das was sich über die Jahre in den Gesprächen mit den Sozialarbeitern bestätigt oder weniger bestätigt?
Naja, bedingt kann ich das schon bestätigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass was die Frauen erzählen, sind eben dann oft solche Geschichten, dass sie viele Brüche in ihren Biografien hatten, Missbrauch und Gewalterfahrung haben. Man muss aber dann, finde ich, immer sehen, wir erreichen mit diesem Angebot eine bestimmte Gruppe innerhalb dieser ganzen Prostitutionsszene. Und das sind die mit besonders vielen Problemlagen. Das heißt nicht gleichzeitig, dass alle Frauen, die in der Sexarbeit sind, Missbrauchserfahrungen, Gewalterfahrungen haben oder irgendwie den Rücken voller Probleme.
Gibt es auch Frauen, die dann tatsächlich einen Ausstieg wollen und das dann auch schaffen? Gibt es da Beispiele für?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Für uns ist natürlich jede Distanz von der Szene schon ein kleiner Ausstiegserfolg. Also wenn es zum Beispiel einer heroinabhängigen Frau durch die Substitution gelingt, nicht mehr jeden Tag dort arbeiten zu müssen, sondern vielleicht nur noch dreimal im Monat, dann ist das für uns auch schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Ausstieg.
Was wäre denn eben, wenn es das nicht geben würde? Weiß man da was vielleicht auch aus anderen Städten?
Also wir können aus der Erfahrung sagen, dass es halt, bevor es die Geestemünder Straße gab, einen Straßenstrich im Bereich der Innenstadt gab, zum Leid der Anwohner und Anlieger. Das war auch mit einer Hauptmotivation, dass wir als Sozialdienst katholischer Frauen uns an dem Projekt beteiligt haben, dass wir mitbekommen haben, dass ganz viele Opfer von Gewaltübergriffen geworden sind. Gerade die drogenabhängigen Frauen waren sehr gefährdet auch. Die sind mit den Kunden in sehr abgelegene Gebiete gefahren, damals im Hafen zum Beispiel. Und wir haben jede Woche eigentlich von Übergriffen erfahren. Vergewaltigungen, wir hatten auch Mordfälle dort. So dass wir gesagt haben, wir müssen was tun, um die Sicherheit dieser Frauen auch zu erhöhen.
Wie wird jetzt sozusagen in diesem Pilotprojekt, oder mittlerweile ist es ja ein dauerhaftes Projekt, wie wird da die Sicherheit gewährleistet?
Zum einen, weil es eben eine Kooperation mit Ordnungsamt und Polizei auch ist. Die sind natürlich auch auf dem Platz immer wieder mal vor Ort und damit gewährleisten die schon eine Menge an Schutz. Dann ist es so, dass diese Verrichtungsboxen auch alle mit Notrufknöpfen ausgerichtet sind, dass die Frauen letztendlich immer auf sich aufmerksam machen können und Hilfe holen können.
Spielt Zuhälterei eine große Rolle?
Das spielt in der Arbeit immer irgendwie eine Rolle. Wir können jetzt nicht immer trennscharf sagen, hier ist ein Zuhälter. Und wenn es immer so leicht wäre, die zu erkennen, dann könnte Polizei ja sofort immer irgendwie zugreifen, verhaftet den Mann, weist das nach, die kommen in den Knast und dann ist das Problem gelöst. Aber in der Praxis, in der Realität stellt sich das halt wirklich sehr viel komplexer dar. Es ist nicht immer wirklich erkennbar, wer ist denn jetzt hier ein Zuhälter, wer ist der Ehemann, wie haben die Aufteilung untereinander getroffen. Letztendlich irgendwie ist das was wir mit den Frauen in den Gesprächen auch immer wieder zum Thema machen oder die mit uns zum Thema machen und wir dann mit denen auch überlegen, wo ist der Zwang zu groß, wann kann man sich an die Polizei wenden und da auch sehr eng mit der Polizei eben kooperieren, die natürlich dann auch im Laufe der Jahre schon tatsächlich den ein oder anderen Ding festmachen konnte.
Die Sozialarbeiterin Sabine Reichert hat uns Einblicke in den Straßenstrich in Köln gegeben. Das Interview ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2014. Wie Politik versucht, sexuelle Arbeit, Prostitution zu regeln. In verschiedenen Ländern, historisch bis heute. Das ist der Forschungsschwerpunkt von Sonja Dolinzek. Sie promoviert an der Uni Erfurt und ich habe sie diese Woche gefragt, wie sie das geplante deutsche Prostituierten-Schutzgesetz bewertet.
Also als Historikerin klingt das neue Gesetz so ein bisschen wie ein bisschen veraltet. Also es wird ja eine Sonderanmeldung für Prostituierte eingeführt, beziehungsweise wieder eingeführt, müsste man ja korrekterweise sagen. Sowas gab es ja schon in Deutschland und wurde aus guten Gründen 1927 abgeschafft. Es soll eine Bordellkonzessionierung geben mit allen möglichen Kontrollen und Überwachungen durch die Polizei. Auch das gab es schon.
Jetzt gucken wir mal auf die einzelnen Punkte. Zum Beispiel ist eben geplant eine Kondompflicht. Wie praxisnah oder realistisch ist das aus Ihrer Einschätzung?
Also die Kondompflicht, so wie sie gerade formuliert ist, also es wird nur der Kunde bestraft, aber nicht die Prostituierte. Das ist für mich eines der wenigen Punkte im Gesetz, die ich ehrlich gesagt gut finde. Das heißt, will die Prostituierte zur Polizei gehen, kann sie das tun. Sie hat nicht zu fürchten, dass ihr was passiert. Diese Vorgabe wird bei denen, die sich nicht anmelden werden, was natürlich bei vielen der Fall sein wird, nicht funktionieren, weil die werden weiterhin fürchten, aufzufliegen. Aber für die, die angemeldet sind, ist es natürlich super.
Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen. Es soll eine Meldepflicht geben. Prostituierte zwischen 18 und 21, die müssen sich für ein Jahr demnach verpflichtend anmelden und etwas ältere Frauen ab 21 müssen sich einmalig dann für 3 Jahre anmelden. Die Idee dahinter der Politik, Frauen zu schützen, funktioniert die gar nicht oder funktioniert die in Teilen?
Was hier gemeint ist, ist eine Sonderanmeldung speziell für Prostituierte in einer speziell dafür geschaffenen Datenbank, in einer speziell dafür neu geschaffenen bürokratischen Institution. Diese spezielle Form von Anmeldung, bei der dann angeblich am Anfang Prostituierten über ihre Rechte informiert werden sollen und angeblich auch festgestellt werden soll, so in wenigen Minuten, ob jemand Opfer von Menschenhandel ist, das halte ich für falsch und das geht auch völlig nach hinten los, weil, und das zeigt wiederum die historische Erfahrung, dass die so eine Anmeldepflicht hatten wir auch schon in Deutschland, tatsächlich auch bis 2002, damals war es beim Gesundheitsamt, die meisten melden sich einfach nicht an, weil sie das nebenberuflich machen und Angst haben, den Hauptjob zu verlieren, weil sie das gelegentlich machen, weil sie sowieso oder so Schiss haben, irgendwie aufzufliegen. Und ich meine, das halte ich für berechtigte Ängste. Insofern wird das Gesetz tendenziell nur einen sehr, sehr kleinen Bruchteil der Sexarbeiterinnen erfassen. Alle anderen werden in die Illegalität gedrängt.
Das heißt, es könnte durch diese Anmeldepflicht sozusagen, könnte es mehr Menschen in die Untergrundsexarbeit bringen.
Ich glaube, das wird tatsächlich auch eher die Ärmeren treffen, also die, die sagen, ich habe heute tatsächlich nichts mehr zu essen und ich muss jetzt irgendwie schnell an 50, 100 Euro kommen. Also die werden sich sicher nicht deshalb anmelden und 5 Tage auf den Prostituiertenausweis warten. Die Kehrseite der Meldepflicht ist, dass alle, die nicht gemeldet sind, de facto kriminalisiert sind. Diejenigen werden erpressbar, sie werden ausbeutbar, sie werden natürlich viel, also sie sind dann tatsächlich rechtlos, weil es werden die wenigsten dann wahrscheinlich aus dieser Position zur Polizei gehen und sagen, du, der hat ohne Kondom mit mir Sex gehabt oder der hat mich ausgebeutet, weil sie werden dann ja fürchten müssen, dann selber dran zu sein, weil sie nicht angemeldet waren.
Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Die Politik will vor allen Dingen Menschenhandel unterbinden. Deshalb zum Beispiel jetzt so die Argumentation vieler Politiker, diese Zuverlässigkeitsprüfung für Bordellbetreiber. Halten Sie das denn für sinnvoll?
Also ich halte es grundsätzlich für sinnvoll zu schauen, ob die ein sauberes Führungszeugnis haben. Es ist aber natürlich nicht die Lösung und vor allem nicht die Strategie gegen Menschenhandel.
Wenn Sie das jetzt mal, weil Sie ja den internationalen Vergleich haben, mit anderen westlichen Ländern vergleichen, wenn dieses neue Gesetz in Deutschland so kommt, wo stehen wir da im Vergleich? Ist das eher rigide? Ist das eher liberal? Sind wir da im Mittelfeld in Deutschland?
Es wird immer noch leicht liberalerer sein als in anderen Gesetzen, wo ein Verbot herrscht. Aber es ist definitiv repressiver, als es jetzt ist.
Sagt Sonja Dolinzek. Sie kritisiert vor allem die fehlende Stärkung der Sexarbeiterinnen in der neuen Gesetzgebung. Dolinzek forscht an der Uni Erfurt über Zusammenhänge von Politik und Prostitution in verschiedenen Ländern und sie betreibt die Website menschenhandelheute.net. Den Link findet ihr, wie viele weitere Links, auf deradiowissen.de. Das war eine Stunde Liebe über Sexarbeit, Prostitution und das neue geplante Prostituierten-Schutzgesetz in Deutschland. Selten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine Sendung vorbereitet, wo es so unterschiedliche, gegensätzliche, radikale Standpunkte gibt, je nachdem, mit wem man spricht. Für die einen ist Sexarbeit Ausbeutung, eine Art Vergewaltigung, für andere ein Job wie andere Jobs auch. Das Thema polarisiert jedenfalls. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar wichtige Infos liefern, dass ihr euch eure eigene Meinung bilden konntet. Ich bin Till Opitz. Danke für euer Interesse. Ahoi.
D-Radio Wissen.